mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 175. Wir haben quasi ein kleines Mini-Jubiläum, leider nicht in Vollbesetzung heute. Anja und ich haben mal wieder Stammtisch Date Night. Das haben wir ja alle paar Ausgaben mal. Das freut mich immer wieder aufs Neue. Und trotzdem ist es irgendwie gefühlt ein bisschen festlich und definitiv emotional, liebe Anja, denn genauso wie wir uns regelmäßig hier an diesem Stammtisch wiedersehen, kommt es bei 60 momentan zu sehr vielen Wiedersehen.
Ich glaube, wir wurden einfach mal so in den alten Ordnern, in den alten Bilderordnern geschaut. Ja. Kennst du das, wenn man so nochmal in die Vergangenheit blicken will und dann hat man sich gedacht, ah, da ist er, Flori Niederlechner. Kann man ja auch holen, oder? Ja, der hat so ein wenig so einen bayerischen Flair. Der hat auch schon mal unser Trikot getragen, ja. Der passt doch bestens. Hol mal den zurück, weil der will bestimmt Richtung München, Umland, seine Familie wieder zurückhaben.
Ja, es war ja so, dass zuerst Kevin Volland ja verpflichtet wurde. Du Kevin, du hast doch sicher noch die Handynummer vom Flori. Das ist wie so ein Klassentreffen.
Ja, ich bin aber jetzt am gespanntesten eigentlich drauf. Ich glaube, ich habe heute was gelesen, wo der Flori meinte, er ist der größte Fan als Spieler im 60-Trikot, so ungefähr, oder?
Ob man ein größerer Fan als Spieler sein kann wie er.
Wie er. Jetzt wird's langsam irgendwann schwierig, weil Patrick Hopsch ist ein krasser Löwen-Fan.
Kevin Volland
ist ein krasser Löwen-Fan. Die drei können sich schon mal battlen, glaube ich.
Ja, durchaus. Fassen wir mal zusammen. Wir sitzen hier zusammen am Stammtisch am Montagabend, 12. Mai, 20.58 Uhr. Vergangene Woche hat uns sowohl der Job als auch die Gesundheit so ein bisschen dahingerafft. Deswegen eine Woche Pause. Trotzdem ist ja ein bisschen was passiert. Und wir hätten auch letzte Woche, glaube ich, schon viel diskutieren können. Wir haben die ganzen Rückkehrer ja schon so jetzt einmal so ein bisschen durchdekliniert. Über Kevin Volland haben wir schon ausführlichst gesprochen. In der letzten Ausgabe war das ja. Ich würde ganz gerne noch einen kleinen Schritt nochmal zurück machen. Der Alex ist ja heute nicht da. Alex und ich waren beim Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen ja. Anja, bei dir ist es dann leider doch nicht ausgegangen. Wir wollten irgendwie gucken, dass wir alle gemeinsam gehen. Ein bisschen Schwund ist immer. Diesmal hat es leider dich getroffen.
Alles gut.
Das Essensspiel,
überlebt.
Das Essensspiel ist jetzt schon eine Weile her, ehrlicherweise. Ich würde da ganz gern aber eine Thematik aufgreifen über das Essensspiel zum Ferlspiel und vielleicht auch das mit dem Ausblick auf das Aue-Spiel, also das letzte Löwenspiel in dieser Spielzeit, weil mir ist was aufgefallen oder beziehungsweise mich hat etwas berührt und auch den Alex hat da etwas berührt und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und da hören wir gleich als allererstes einmal rein.
Irgendwie ist es momentan schon ein besonderes emotionales Auf und Ab als Löwenfan. Zuerst Volland kommt, dann Hiller geht, jetzt Niederlechner kommt. Es ist irgendwie ja schon ziemlich aufregend, Löwenfan zu sein. Ist es immer, aber momentan besonders. Allerdings, und das führt mich so ein bisschen zu meiner Kritik, vor allem neben dem Platz. Auf dem Platz ist es mir ein bisschen zu viel austrudeln lassen, der Saison. Und ja, das Saisonende über sich ergehen lassen fast sogar. Also da ist man schon, könnte man schon ein bisschen mehr erwarten, auch wenn es natürlich um nichts mehr geht. Ist auch klar und es ist menschlich nachvollziehbar, gerade mit Blick dann auf die hoffentlich sehr, sehr gute neue Saison oder die vielversprechende neue Saison, dass man ein bisschen schleifen lässt als Mannschaft. Aber ich finde es ein bisschen, auch den Fans gegenüber, ein bisschen ja schwach, wie da in den letzten beiden Spielen agiert wurde. Ich war ja auch gegen Essen im Stadion und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist komplett an mir vorbeigelaufen. Ich habe versucht, mich zu erinnern, wie dieses Spiel gelaufen ist, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ich kann mich erinnern, dass wir verloren haben, aber wie das zustande gekommen ist, das liegt nicht daran, dass ich besonders viel getrunken hätte. Nein, ich habe gar nichts getrunken, aber irgendwie läuft das Saisonende so an einem vorbei gerade. Und das finde ich nicht gut. Und ja, kann man jetzt auch viel hineininterpretieren, sagt es was über den Charakter der Mannschaft aus, dass sie sich ja in manchen Momenten einfach nicht besonders motivieren kann. Das wäre nicht gut, aber ja, ich glaube, wir sind alle froh, wenn der Samstag vorbei ist, wenn wir ein bisschen in die Sommerpause gehen können und dann in ein paar Wochen mit wahrscheinlich großer Euphorie in die Vorbereitung wieder starten können. Bis dahin ja, haben wir ja noch eine Folge, dann bin ich auch wieder dabei. Anja und Flo, euch viel Spaß und ja, bis nächste Woche.
Das ist genau der Punkt, den ich im auf Giesingshöhen hatte. Ich hab ein bisschen was getrunken auf Giesingshöhen, aber auch ich kann mich an wenig von diesem Spiel erinnern, zumindest wenig Erbauendes. Was bei mir hängen geblieben ist, waren Diskussionen innerhalb meiner Begleiter und meines Umfeldes in der Westkurve, wo ich gestanden bin. Man hat sich so ein bisschen, zumindest ab der zweiten Halbzeit, so ein bisschen, ich versuche es vorsichtig auszudrücken, nicht mehr ganz abgeholt gefühlt vom Kollektiv im Blau auf dem Rasen. Ich verstehe, wenn es nicht mehr so richtig um was geht, du hattest in Rostock diesen Showstopper, der dir halt auch wirklich so die letzte kleine Hoffnung gegeben hat, dass vielleicht doch noch der DFB-Pokalplatz drin ist. Ich kann das nachvollziehen, dass das abfällt. Ich verstehe auch, dass die Anspannung der Wochen davor im Kampf um den vorzeitigen Klassenerhalt, dass das Körner kostet. Dennoch bin ich der Meinung, ein bisschen mehr Körperspannung wäre schön gewesen. In Verl hat es dann noch zu einem Unentschieden gereicht, da konnte man als moralischer Sieger vom Platz gehen, so gefühlt zumindest. Ich glaube, dass er Unentschieden ging über 90 Minuten schon auch in Ordnung, man hat aber zwischendurch auch ordentlich den Faden verloren. Ich finde, oder deshalb würde ich jetzt aus emotionaler Sicht erwarten, für das Spiel jetzt gegen Erzgebirge Aue, für das letzte Spiel der Saison, für das letzte Heimspiel auch dieser Saison, dass man sich dort mit einer engagierten Leistung verabschiedet, weil das, über das wir gleich nochmal sprechen werden, Anja, diese Euphorie, die ja durchaus da ist von über das, was sich da tut, was da aufgebaut wird, was da ein Stein auf Stein gerade gesetzt wird für die neue Spielzeit, das musst du auch mit Emotionen auf dem Platz untermauern, denn ich finde, das Entscheidende, könnte man jetzt wieder 5 € ins imaginäre Phrasenschwein schmeißen, das Entscheidende ist auf dem Platz, Siege tun am besten der Seele, weil das Essentielle ist. Und das, was dann kommt, kommt halt auch erst. Also solltest du jetzt mit einem guten Gefühl rausgehen in diese Sommerpause, dass du mit einem guten Gefühl rausgehst, dann hast du eh schon das im Hinterkopf, was kommt. Aber das musst du jetzt retten, weil wenn du dir das jetzt so ein bisschen mit dem Hintern hinten raus so ein bisschen einreißen, das wäre nicht gut. Ich sehe da eine gewisse Gefahr. Wie siehst du das?
Also dieses Saison ausschleichen, keine Ahnung, ich hasse sowas. Ich hasse es abgrundtief. Tatsächlich sehe ich es ein bisschen analog zu meiner eigenen Saison. Viele Spieler, glaube ich, haben das. Ich habe das nie, weil ich zum Beispiel mir denke, auch über so eine Vorbereitung, klar, das ist lang mit Sommerpause, Vorbereitung, alles Mögliche, auch so im Fußball. Aber die letzten Ligaspiele, die habe ich immer gewonnen. Scheiß auf das Testspiel vor Geplänkel. Meine Güte, da kassierst du Niederlagen und alles. Da wird ausprobiert und alles Mögliche. Aber für mich zählt, ich weiß, wie gewinnen geht durch die letzten Spiele wieder. Und dann ist mir der Zeitraum auch ganz egal, weil dann gehe ich trotzdem mit breiter Brust zum Saisonauftakt aufs Feld, in meinen Augen als Spieler. Weil ich habe ja nur noch Siege inhaliert, außer mein Testspiel, komm, kann jeder für sich. Da wird alles über den Haufen geschmissen oft und gesucht, was ist denn das Paraderezept, dass ich gut in die Saison gehe. Aber dieses Feeling, was du sagst, das ist ja entscheidend. Und deswegen mag ich auch nicht dieses Geplänkel, ja, wir nehmen das alles auf die leichte Schulter, nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr. Erstens finde ich es auch den anderen Mannschaften gegenüber ungerecht, für die es vielleicht doch noch um irgendwas geht. Und sorry, es ist mir scheißegal, ob mein Ding durch ist. Der nächste Gegner, der soll gegen mich verlieren.
Es geht immer noch um Punkte. Es geht halt auch immer noch um Punkte.
Ja. Also ich kann das nicht, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, woher sowas kommen könnte. ja.
Patrick Glöckner hatte gesagt, wir werden nichts schleifen lassen. Wir wollen hier noch die beste bayerische Mannschaft in der dritten Liga werden. Man möchte den FC Ingolstadt noch hinter sich lassen. Ja, sehe ich schon auch. Nur leider hat man es halt auf dem Platz nicht so ganz gesehen.
Ja.
Bei den letzten beiden Spielen, finde ich.
Ja.
Ich will jetzt auch gar nicht dem Kollektiv den riesen Vorwurf machen. Ich kann es ja auf gewisser Ebene sogar ein bisschen nachvollziehen. Und ich würde auch sagen, bei dem einen oder anderen Spieler hat man auch gesehen, dass er sich wehrt. Aber ja, bei zu viel hat man zumindest das Gefühl, da wären noch ein paar Prozent drin. Und das ist ein bisschen schade. Und wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, das finde ich so ein bisschen gefährlich auch, weil du hast dir quasi jetzt gerade neben dem Platz Schwung aufgebaut oder es wird gerade Schwung aufgebaut. Das jetzt nochmal zu unterfüttern und dann in diese Sommerpause zu gehen, in der trotz allem ja noch Fußball konsumiert werden kann. Das sind die europäischen Finals. Es ist das DFB-Pokalfinale Bielefeld gegen Stuttgart. Ich glaube, das wird eines der interessantesten Pokalfinals wahrscheinlich der letzten Jahre. Dann hast du eine Club-WM. Der ein oder andere wird dann doch mal drauf schielen. Aber das wird dich ja emotional aus blauer Sicht ja nicht berühren. Deswegen ist es eigentlich jetzt umso wichtiger, über dieses Fußballgeplänkel, das ja weitergeht, dieses blaue Hochgefühl, mit einem blauen Hochgefühl rauszugehen, dass das quasi so über, man redet immer von überwintern, ich sage übersommern darf, bis am 22.06. dann der Trainingsauftakt stattfindet. Und du eine neue Löwenmannschaft vorfinden wirst. Noch nicht in neuen Trikots.
22.06. Es ist einfach gleich.
Ist es nicht so weit hin?
Also, ich bin 22.06. und drehst dich zweimal um, dann ist er schon.
Ja. Dann noch nicht in neuen Trikots, weil ich glaube, der neue Ausrüstervertrag, der dürfte, wahrscheinlich läuft er erst zum 1.7. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber deswegen ganz, ganz wichtig finde ich jetzt gegen Aue zu Hause auf Giesingshöhen nochmal das echte Löwen-Feeling haben. Dieses Heim-Feeling, dieses mit ganz viel Kraft, mit ganz viel Aufwand, unter Federführung von Patrick Glöckner, dieses Giesing-Kfui, Wir-Kfui nochmal zu zelebrieren. Und es wird ja ein spezieller Rahmen. Und damit machen wir jetzt vielleicht schon die Querverbindung zum negativen emotionalen Thema, nämlich der nahende Abschied von Marco Hiller. Es ist sein letztes Spiel im Löwentrikot. Und das wird speziell. Und auch für ihn soll und ich finde muss dieses Spiel würdig gespielt werden und im besten Fall mit einem Sieg enden. Punkt. Da geht eine Ära zu Ende nach 17 Jahren. Wir sind ganz ehrlich, es hat sich halt so ein bisschen angedeutet. Die ersten Vermutungen, dass es in die Richtung gehen könnte, hatten wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, vor einem Jahr schon so ein bisschen mit der Verpflichtung von René Vollert, dass eventuell da was zu Ende geht. Das liegt jetzt schon weit zurück, aber da haben wir das ja schon mal andiskutiert, dass Marco Hillers Vertrag im Sommer ausläuft. Jetzt ist es klar. Kurz vor dem Essensspiel ist es durchgedrungen, durchgetropft. Sky-Transfer-Experte Flo Plettenberg hat das ja dann gedroppt. Und das ist ein Thema, das natürlich geschwelt ist am gestrigen Sonntagabend um 20.57 Uhr. Das ist keine typische Uhrzeit für eine Pressemitteilung. Hat es 60 München bestätigt, dass Marco Hiller nicht mehr für 60 München spielen wird in der kommenden Saison. Bevor wir das Ganze einordnen, Anja, wie ist deine Gedankenwelt zu dieser, ich nenne es jetzt mal Zäsur.
Also die Pressemitteilung finde ich ultra spät, weil da druckt keiner mehr was oder sonstiges. Also das Ding ist eigentlich im Grunde durch für den nächsten Tag. Dass Marco Hiller geht, finde ich schon traurig. Es ist aber im Fußball gesehen für mich die Position, die man relativ gut ersetzen kann. Klar, es geht eine komplette Identifikationsfigur, wir haben das auch gesehen. Erst war Marco Hiller auf der Bank, René Vollert hatte ein paar Böcke, hat aber Marco Hiller auch, also jeder ist nicht fehlerfrei. Janikis hat damals quasi für mich den Schachzug gemacht, Hiller zurückzuholen, weil er die Identifikationsfigur ist. Und es hat ja schon so ein bisschen, es war ja schon ein bisschen marode, es hat geknackst an allen Ecken. Was mache ich dann? Ja, okay, setze ich meine Identifikationsfigur zurück ins Tor, dann hat er schon mal zumindest für ein, zwei Spiele schon mal wieder die Kurve hinter sich gehabt. So war mein Gedankengang da dran. Natürlich hat 60 dann auch auf einmal wieder Spiele gewonnen. Was aber für mich nicht alleine an dem Spieler Marco Hiller lag. Also klar, er bringt von hinten was raus, aber da hat es halt dann irgendwie gegriffen. Also der Torwart alleine, außer es ist ein überragender, überdimensionaler Torwart in der dritten Liga, der wird Spiele entscheiden, aber sonst brauchst du auch die Abwehrkette vor dir, die dir hilft. Also du weißt, auf was ich hinaus will. So, ich finde es super traurig, dass er weggeht, und wenn es nicht fein gelaufen ist, dann finde ich es noch schlimmer, weil so geht man nicht mit den Leuten um. Aber keine Ahnung, anscheinend ist in München die große Zeit der spielerischen Identifikationsfiguren, die mal wieder, ich weiß es nicht, wie man es sagen kann, ein bisschen vom Hof gejagt werden, egal ob Seitenstraße oder Grünwalder Hauptstraße.
Man könnte jetzt Parallelen ziehen, wenn man wollen würde. Aber Anja, du hast, glaube ich, etwas ganz richtig gesagt, was wir, glaube ich, an der Stelle auch herausarbeiten wollen. Wir sehen hier, es ist ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist jetzt die Position von Marco Hiller und die andere ist die Position des Vereins. Dröseln wir es mal so ein bisschen auf. Dass Marco Hiller mit 28 Jahren im perfekten Alter für einen großen Wechsel auf seiner Torhüterposition ist. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Dass man damit rechnen konnte, dass Marco Hiller irgendwann geht, dass der nicht seine Karriere beendet, auch ob seines Potenzials, das er ja wirklich hat, und er hatte vor einigen Jahren ja schon mal Anfragen, höherklassig, das war, glaube ich, auch jedem klar. Und ich glaube, dass keiner, wirklich keiner im Löwenkosmos Marco Hiller einen Strick aus seinem Abschied dreht. Da bin ich der festen Überzeugung. Dafür hat der Mann hier viel zu viel geleistet und dafür gönnt man ihm einfach auch eine gewisse sportliche Erfahrung, eine Weiterentwicklung.
Ist auch wieder einer, wo du dann sagst, da bist du stolz drauf, wenn der irgendwo anders in höheren Gefilden spielt. Also das ist ja diese Thematik, wo du dann sagst so, geil, schau dir den jetzt an, da ist jetzt Marco Hiller, der spielt jetzt zweite Liga oder erste Liga oder was weiß ich, gell?
Ja.
Also oder im Ausland so.
Ich glaube, darum geht's ja nicht.
Ja.
Es ist schade, dass er ablösefrei geht. Das ist schade, da hätte man, glaube ich, ein bisschen was, vielleicht wäre da was gegangen. Aber auch das lassen wir jetzt mal hingestellt. Es geht nicht darum, dass Marco Hiller geht. Es ist eher die Frage des, wie er geht. Weil man hat sich ja offensichtlich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Es wird ganz, ganz viel gerade diskutiert und man hört sehr viel, natürlich nicht aus offiziellen Kreisen, das macht man auch nicht, das verstehe ich, aber es soll wohl so sein, dass Marco Hiller einen schlechter dotierten Vertrag zur Verlängerung angeboten bekommen hat. Es scheint, auf der kommunikativen Ebene soll es wohl nicht so optimal gelaufen sein, sage ich jetzt mal. Und dass man dann, das ist halt irgendwie mit der Vita eines Marco Hiller, der seit 17 Jahren im Verein ist, der 2017 zur Nummer 1 wurde, zwangsweise nach dem Doppelabstieg. Selbst damals war er ja eigentlich schon nicht als Nummer 1 eingeplant. Der eine oder andere wird sich erinnern, Maximilian Engel war damals vorgesehen als Nummer 1. Der ist aber noch gegangen, Marco Hiller wurde zur 1, hat sich festgespielt, hat 60 mit wieder in die dritte Liga geführt, hat sich gegen viele Widerstände immer wieder ins Tor gespielt, immer wieder, wenn er zurückgesetzt wurde, dem hast du von Anfang an bis zum heutigen Tage, weißt du, das ist ein Löwe durch und durch. Das ist, ja, das ist ein Fanliebling. Ich mag immer diesen Ausdruck, ehrlich gesagt, nicht so großartig, aber es ist ja nun mal auf Marco Hiller, glaube ich, das ist wieder so einer, auf den sich jeder einigen konnte. Der war ein Gesicht des Vereins, der wusste auch, wo er herkommt, der wusste, wem er verdankt, dass er da spielen darf, der hat sich für jeden Zeit genommen. Und wenn dann, nochmal, wenn das jetzt ein Vertragsangebot auf demselben Level gewesen wäre oder man sagt, man geht ein bisschen höher und kann sich aber trotzdem nicht einigen, weil eben momentan in dieser jetzigen Situation die Chance einfach auch da ist, nochmal einen Wechsel zu machen. Wenn es dann nicht mehr klappt, ist niemand wirklich sauer. Da bin ich der festen Überzeugung. Dieser Dreh jetzt, dass es anscheinend an einem weniger gut dotierten Vertrag anscheinend auch scheitert, wo ich Marco Hiller ja verstehe, der ist 28, der ist jetzt Papa. Da setzt du andere Prioritäten und du weißt, dass du eine gewisse Zeit lang spielen kannst. Das einzige Negative an dieser Thematik ist, dass es wohl angeblich, so scheint es zumindest, an einem weniger gut dotierten Vertrag scheitert. Und dann hast du im Hinterkopf, immer noch die Torhüter-Thematik aus dem letzten Sommer, dass du für einen René Vollert, nichts gegen René Vollert, das haben wir hier auch schon oft diskutiert, das ist ein sehr guter Drittligatorwart, der ist bei, wäre bei anderen Teams garantiert auch die Nummer eins. Aber er ist halt mittlerweile 35. Im letzten Sommer, als er gekommen ist, war er 34. Für ihn hast du auch noch Ablöse gezahlt und jetzt geht Marco Hiller ablösefrei. Das passt halt irgendwie nicht. Das hinterlässt er Geschmäckle und das macht diese Thematik jetzt so emotional. Auf einer nicht guten emotionalen Basis. So würde ich das jetzt zusammenfassen.
Ja.
Ja. Und ehrlicherweise muss man sagen, weil wir es vorhin dieses Gefühlsthema angesprochen haben, auch angestoßen eben durch Alex. Marco Hiller war in den letzten beiden Spielen noch derjenige, dem man gesagt hat, der stemmt sich dagegen. Der hat ja auch ein, zwei richtig starke Paraden noch gehabt. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und der wird fehlen. Und ich bin gespannt, wo er seine Zelte aufschlägt. Es ist ja noch nicht klar, wo er hinwechselt. Also jetzt am Montagabend ist es noch nicht klar, wo er hingeht. Es steht wohl im Raum, dass es ein Wechsel nach Frankreich sein könnte, was durchaus stimmig wäre, denn seine Lebensgefährtin, die Mutter seines Kindes, ist Französin, könnte man gut nachvollziehen. Er würde auch nicht gegen 60 in irgendeiner Form spielen müssen irgendwie. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen eine komische Situation, aber ein Auslandsabenteuer, ja, warum nicht? Und ich glaube, bei 60 München, das hat Christian Werner ja heute bei der Pressekonferenz wegen der Vorstellung Florian Niederlechner ja auch gesagt, die Tür für Marco Hiller wird an der Grünwalder Straße immer offen sein. Und das wäre auch einer, den würdest du jederzeit mit Kusshand zurücknehmen, in welcher Form auch immer, beziehungsweise wenn es irgendwann soweit ist, jetzt ist er 28, der hat noch ein paar, als Torhüter hast du ein paar gute Jährchen vor dir. Also.
Ja, ja.
Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich bin eher gespannt, wie er dann nach der langen Zeit bei seinem Heimatverein woanders in Anführungszeichen funktioniert. Das ist schon, da musst du dich neu beweisen, neu ankommen, halte ich für nicht so ganz einfach.
Glaube ich, ist auch nicht einfach. Egal, ob's, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach irgendwie, ob's irgendwo im Dortmunder Raum ist oder im Frankfurter Raum, dich zu akklimatisieren oder in einem anderen Land. Ich glaube, es ist, wenn du 17 Jahre bei einem Verein warst, meine Güte, da fällt dir wahrscheinlich schwer, wenn du zum FC Stern wechselst.
Ja. Ja.
Oder, also, das ist halt einfach so.
Das ist so. Sind wir wieder beim Faktor Mensch. Ich glaube, ungefähr in jeder unserer Aufzeichnung fällt das irgendwann mal. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und das bringt uns zu einem zweiten Abschied, der in den letzten Wochen offiziell wurde. Stefan Lex wird 60 München verlassen. Der legt, offiziell heißt es, er legt eine Elternzeit ein. Inwieweit das, also Elternzeit würde bedeuten, er pausiert und kehrt dann zurück. Ich weiß nicht, ob er dann direkt wieder zurückkehrt, sei es dahingestellt. Was mich aber tatsächlich sehr berührt hat, war diese persönliche Videobotschaft, in der er erklärt hat, warum er jetzt einen Step zurück macht. Und er ist ja jetzt auch Familienvater und er hat gesagt, an 5 Geburtstagen meines Sohnes war ich einmal nicht bei 60, ansonsten immer bei 60. Ich habe keine Flitterwochen gemacht mit meiner Frau nach der Hochzeit, weil ich bei 60 war. Und das ist eine Entscheidung für die Familie und nicht gegen 60. Und der Satz, der mir am meisten hängen geblieben ist, wenn ich jahrelang ein guter Co-Trainer bin, erinnert sich ein Jahr später keiner mehr an mich, aber wenn ich ein schlechter Vater bin, wissen das meine Kinder auch noch in 20 Jahren. Ganz ehrlich, da gibt's nichts weiter zu sagen als ganz, ganz großer Respekt. Das kann jeder Familienvater und auch jede Familie nachvollziehen. Und da habe ich ganz, ganz großen Respekt davor. Ganz groß, Chapeau, cool, stark.
Aber Stefan Lex war immer schon eine starke Person.
Ja, klar. Aber das auch so ganz so transparent und auf eine ehrliche Art und Weise so auch darzulegen.
Ja.
Es ist schön in dieser durchprofessionalisierten Profifußballwelt. Und ist eigentlich schon schade, dass man es vorausstellen muss, aber ja, ich find's toll. Punkt.
Total.
Dementsprechend an dieser Stelle alles Gute, Stefan Lex. Also ich sag mal, die Abschiede von Marco Hiller und Stefan Lex jetzt am kommenden Wochenende. Könnte emotional werden.
Da hat man Pipi in den Augen.
Ich glaube schon. Aber ja, Das Thema ist durch. Marco Hiller verlässt 60 München. Bringt uns zu der Frage, was macht man auf der Torhüterposition? Rein sportlich würde ich sagen, du bist mit René Vollert eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Der ist zwar jetzt 35, aber den könntest du rein sportlich problemlos zur Nummer 1 machen. Das Problem, jetzt sind wir wieder auf der emotionalen Basis, wir wissen alle, der Rückhalt in der Fanszene ist nicht so richtig da. Ist natürlich ja, dann nicht ganz fair. Mhm. Auf der emotionalen Ebene vielleicht nachvollziehbar. Aber dann müsste man dann auch wieder sagen, man muss eigentlich über den Schatten springen. Wer da im Tor steht, der hat den Support verdient. Haben wir uns damals schon drüber unterhalten, als die Vollert-Wackler da waren.
Oh ja, und vor allem, er ist ja jetzt auch in die zweite Riege gerückt. Und wir haben echt oft auch darüber geredet, wie er sich da gegeben hat und alles. Und wir fanden das zu großen Teilen sehr gut. Also jetzt muss man da auch mal sagen, der Typ ist jetzt eine Saison im Löwentrikot. Hat sich quasi aus dem Kasten auf die Bank gesetzt, was ja, glaube ich, für den Keeper immer schon das Allerschwierigste im Leben ist, weil du ja quasi gegen deinen einzigen Mitstreiter verlierst.
Ja.
So, aber ja, lass gut sein. Also, du kannst ja immer sicher sein, René Vollert, wenn er bei uns im Kasten steht.
Du weißt, was du kriegst.
Der steht für uns im Kasten, ja, Punkt.
Der macht halt da auch seinen Job. Also trotzdem, also es wird jetzt nicht leidig. Also im Grunde ist es egal, wer nach Marco Hiller kommt. Das wird jetzt erstmal grundsätzlich nicht so easy. Wir wissen es alle, vielleicht nochmal der kleine Recap, René Vollert ist nach dieser 1:5 Klatsche in Cottbus, war das die Reaktion von Agirus Yannickis damals. Wir müssen jetzt was tun, einen Impuls setzen. Klassiker, dass man sagt, okay, Torhüterposition ist halt eine neuralgische, das setzt auf alle Fälle einen Impuls. 60 hat danach gleich beide Spiele 2x3:0 gewonnen in Sandhausen und gegen Waldhof Mannheim. Wunderbar. Und dann haben sich ja die Rollen geswitcht, weil Marco Hiller war der Pokalkeeper und René Vollert war der Ligakeeper. Die Rollen sind sofort geswitcht. Marco Hiller kam dann gegen Unterhaching im Toto-Pokal-Viertelfinale wieder auf den Platz und wir wissen alle, was da passiert ist. Man muss es halt so ehrlich sagen, 60 war an dem Tag richtig schlecht, aber auch René Vollert hatte seinen Anteil an dieser Niederlage mit, nennen wir es mal wirklich, einen bescheidenen Auftritt mit Patzern. Und das ist halt in Erinnerung geblieben. Fakt ist aber auch, zur neuen Saison werden halt die Karten neu gemischt. Und egal, wer da hinten im Löwentor steht, der sollte supported werden. Wie es aussieht, wissen wir jetzt noch nicht. Marco Hiller ist nicht mehr da, René Vollert hat noch einen Vertrag bis 2027. Was passiert dahinter? Was ist mit Erion Afdijal? Der ist 20 Jahre alt, dessen Vertrag bei der zweiten Mannschaft von 60 München läuft aus. Bleibt er? Wird er die neue Nummer 2? Bleibt er noch auch bei der zweiten Mannschaft? Wird da der Vertrag verlängert? Darf er dann noch weiter reifen? Bleibt er also die Nummer 3? Kommt stattdessen eine neue Nummer 2 oder ein Herausforderer für René Vollert? Über Vitus Eicher haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Da scheint wohl das Interesse seitens des Spielers durchaus da zu sein, der auch in der zweiten Liga ja im Löwentor gestanden hat, jetzt jahrelang Ersatzkeeper beim ersten FC Heidenheim gewesen ist. Alles denkbar. Was würdest du sagen? Bei uns in der AZ, wir hatten ein Interview mit Michi Hofmann und der hat bei uns gewarnt davor, dass 60 bitte jetzt nicht nochmal zwei Alpha-Tiere im Tor brauchen kann. Also dass du quasi wieder diese 1-gegen-1 Geschichte von Anfang an hast, so duelliert euch bis zum ersten Spieltag um die Nummer 1. Da hat er davor gewarnt. Wie würdest du das sehen? Was sollte 60 tun?
Ich weiß nicht, ob ich vor dieser Alpha-Tier-Thematik warnen würde. Ich würde eher, ich bin total Vitus Eicher-Fan. Also fände ich toll, wenn wir ihn holen, aber ich glaube, es ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir haben dann einen alten Keeper, der einem Jungen viel Erfahrung mitgeben kann. Für mich heißt es, wenn du zwei Alte auf der Position hast, hast du halt irgendwann das Problem, dass sie vielleicht gleichzeitig beide Alten wegbrechen. Das ist unschlau in der Kaderplanung, wie ich es finde. Ich glaube, du bräuchtest vielleicht irgendwie sowas, der von der zweiten ist vielleicht ein Tick noch zu jung, der muss wirklich noch viel Spielpraxis bekommen, aber vielleicht irgendwie sowas, schön ist so um die 24, den du wirklich da auch zuverlässig dann vielleicht wieder zum Pokalkeeper machen kannst, der da ist, wenn der Vollert irgendwie strauchelt oder irgendwas ist, also wenn er verletzt ist oder sonstiges. Aber ich glaube, du musst einen aufbauen, den du wieder auf lange, längere Sicht, weil lange Sicht ist im Fußball ja eh immer schwierig, für längere Sicht irgendwie schon mal irgendwie eine Perspektive bieten kannst, der ja vielleicht dann auch der Nächste ist, der mit aufsteigt oder also zwei Alte auf einer Schlüsselposition ist immer für mich schwierig.
Vielleicht auch der Transparenz halber, Vitus Eicher ist jetzt 34, er wird im November 35. Er ist im Januar 2017 von 60 zu Heidenheim gewechselt, seitdem tatsächlich auch nur bei Heidenheim gewesen. Aber er hat halt auch seit Januar 2017 genau 12 Pflichtspiele bestritten. Das gehört auch zur Wahrheit. Und das ist nichts gegen Vitus Eicher, aber es ist einfach null. So, du hättest einen 35-jährigen Vollert, du hast einen 34-jährigen Vitus Eicher, das ist auf Dauer jetzt nicht das Torhüter-Duo, mit dem du da Profifußball bestreitest.
Du musst ja auch immer so die Fragen stellen. Also Vitus ist ja ein super entspannter, cooler Typ. Ich glaube, der hat das jetzt nicht, dieses Ding. Ich komme aus der zweiten Liga und jetzt komme ich in die dritte Liga und hier spiele ich. Obwohl ich quasi von der Ersatzbank komme. Ja, von der ersten, ja, sorry. Von der ersten Liga.
Noch. Da müssen wir abwarten, ne? Da kann ja noch was passieren.
Naja, ist ja auch egal. Also klar, im Training, die Robustheit und alles im Training, da ging es mehr zur Sache als in der dritten Liga normal. Also Punkt. Vom Trainings her kann er's, aber wenn er halt im Spiel nicht drauf war, am Feld, dann ist halt schwierig. Dann fehlt ja halt auch da der Wettbewerb im Hintergrund und dann wechselst du halt runter und dann, keine Ahnung, ich glaube, unterbewusst ist es schon so, dass du dann sagst, ja klar, ich komme ja von oben. Ich gehe ja jetzt hierher, um zu spielen. Aber ich finde nicht, dass irgendwelche Neuverpflichtungen, dass dann die alten Spieler unbedingt die Herausforderer der Neuverpflichtungen sind. Jeder muss sich erstmal wieder beweisen. Ich finde diese Thematik total falsch, dass sozusagen dann ist René Vollert der Herausforderer von Vitus Eicher, wenn das so kommt. Quatsch mit Soße.
Es geht nur um Leistung.
Es geht nur um Leistung. Hier ist keiner der Herausforderer. Also wenn ist der Neuzugang immer der Herausforderer in meinen Augen? So, keine Ahnung, so tick ich, das ist mein Gedankengang. Aber selbst du musst dich doch von der ersten oder zweiten Liga, egal woher alle kommen jetzt zu uns, die müssen sich auch erstmal akklimatisieren. Wer weiß, machen sie den Stich so, wie sie es in ihren alten Vereinen dann gemacht haben, wo sie 60 in der Zwischenzeit verlassen hatten oder Co. Also, das ist ein neues Umfeld, neuer Trainer. Klar, die freuen sich alle drauf, es kann geil werden. Aber deswegen darfst du jetzt halt nicht deine Chefchen vergessen, die jetzt halt gute Arbeit geleistet haben.
Bin ich vollkommen bei dir. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Also es muss sich was auf der Torhüter-Position tun. Ich glaube da, also ich fände es schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt René Vollert und Edeon Avdijay. Das fände ich irgendwie, also man wird schon eine Lösung finden, aber ich glaube, es wäre sehr sinnig, da noch jemanden zu holen.
Mittleren Alters.
Ja, also so jemand wie... Ich muss ganz ehrlich sagen, David Richter fand ich als Herausforderer von Marco Hiller genau richtig.
Fand ich cool.
Ich fand diese Kombi gut. Tom Kretschmer kam ja auch aus der Löwenjugend nach oben. Fand ich auch als Herausforderer oder beziehungsweise als Backup super. Dessen Vertrag beim FC Homburg, bei dem er ja auch Pokalheld war, der durfte ja im DFB-Pokal da einige Runden mit bestreiten und gewinnen. Der ist da gereift. Der hat allerdings jetzt gerade frisch bei Wacker Burghausen unterschrieben in der Regionalliga Bayern. Das wäre jetzt auch so etwas gewesen, wo ich gesagt habe, ja, damit hätte man, glaube ich, gut leben können. Aber ja, ich gehe mal davon aus, da ist ein Plan. Ich glaube auch nicht, dass diese Hiller-Entscheidung jetzt erst vorgestern gefallen ist. Zumindest ein paar Tage werden da vergangen sein. Und wenn man einen auslaufenden Vertrag auf Schlüsselpositionen hat, dann wird man davor schon auch ein bisschen die Fühler ausgestreckt haben, weil es könnte ja sein, dass man sich nicht einigt.
Ja.
Also deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass wir da auf der Torhüterposition definitiv in Wochen was sehen. Und ich halte trotz allem Vitus Eicher nicht für eine unwahrscheinliche Option. Vielleicht muss man das mal klarstellen. Strategisch hielt ich es für eine schwierige Kombination. Fußballfachlich wäre es vollkommen nachvollziehbar und eine gangbare. Vielleicht fassen wir es mal so zusammen. Zukunftsträchtig wäre sie jetzt eher
kann
nicht.
Ich kann auch beides nachvollziehen, aber im Grunde würde ich halt eher Richtung, ich persönlich eher Richtung Zukunft denken.
Ja. So ist es. Also, wird spannend sein. Wir konstatieren aber nochmal, wir haben zwei emotionale Abschiede. Wir haben mit Kevin Volland einen Rückkehrer, der seit längerem fix ist, der schon mal einen Hype ausgelöst hat. In diesem Fahrwasser Kilian Jakob, jetzt auch mittlerweile fix, kommt vom FC Erzgebirge Aue. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Blick zurück. Der ist ja, hat noch ein paar Regionalligaspiele nach dem Doppelabstieg 2017 für 60 bestritten und ist dann gewechselt zum FC Augsburg für 300.000 Euro zum Ende der Transferperiode im Sommer 2017. Dann hat es beim FC Augsburg nicht ganz so geklappt. Dann ist er so ein bisschen zwischen erster und zweiter Mannschaft hin und her gependelt. Dann hat er eine Stippvisite über ein halbes Jahr bei Türkgücü, ist zurück zum FC Augsburg. Dann war er beim KSC in der zweiten Liga, war bei Erzgebirge Aue jetzt seit 2 Jahren und kehrt jetzt ablösefrei zurück. Der ist im besten Fußballalter mit 27. Finde ich eine sehr, sehr attraktive Neuverpflichtung zum Nulltarif.
Ablösefrei, ja.
Da ist auch Herzblut mit dabei. Ich finde, das ist auch, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon, das hat sich ja so ein bisschen angedeutet seit einiger Zeit. Finde ich absolut stimmig, auch auf dieser neuralgischen Position. Außenverteidiger sind etwas rar gesät, erhöht auch den Konkurrenzkampf. Das ist schon gut so. Seit heute ist auch klar, Florian Niederlechner kommt tatsächlich zurück zu 60 München. Wie gesagt, wir nehmen am Montagabend auf. Die Pressemitteilung ging raus um 10:01 und um 12.30 Uhr war auch schon Pressekonferenz. 60 macht es mit diesen Medienmitteilungen und Pressekonferenzeinladungen in den letzten Wochen und Monaten sportlich, sage ich jetzt mal. Ein Schelm, der so ein bisschen Böses denkt. Ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber es wirkt natürlich schon so, die schlechte Nachricht, Marco Hiller kommt später am Sonntagabend und am Montagvormittag so quasi zum Launeheben wird Florian Niederlechner präsentiert. So wirkt es zumindest ein bisschen. Ich möchte niemandem hier eine böse Absicht unterstellen, aber es wirkt so ein bisschen.
Ja, aber wie machst denn du das in deinem normalen Leben? Wenn jemand zu dir sagt, ich habe zwei Nachrichten für dich, die gute und die schlechte, welche willst du zuerst?
Ja.
Welche nimmst du?
Ja. Klar.
Ich nehme immer die schlechte, weil ich mich am Ende über die gute freue.
Ist natürlich vollkommen korrekt. Ist natürlich vollkommen korrekt. Aber
wir würden es wahrscheinlich alle genau so machen.
Ja, ja, ja. Aber gut. Wie schlägt man jetzt am besten die Brücke zwischen der Torhüter-Thematik und Flo Niederlechner? Ganz einfach. Flo Niederlechner hat heute verraten auf der Pressekonferenz, dass er bisher keinen eigenen Magenta Sport Account hat, sondern den von Vitus Eicher mitnutzt. Das wird sich jetzt ändern. Auch für die Familie Niederlechner wird sich das ändern. Da muss ein eigener Magenta Sport Account her.
Aber wenn jetzt Vitus Eicher auch kommen würde, gäbe es dann sowas wie diesen Family Account, der dann quasi über die gleiche IP-Adresse läuft, ich dass wenn sie glaube, nah genug zusammen nicht. Wohnen,
ich glaube, das
vielleicht funktioniert.
Wenn, dann müssen sie wahrscheinlich eine Wiki aufmachen. Aber selbst dann wird es schwierig, glaube ich. Aber gut. Aber zumindest haben wir die Brücke geschlagen. Florian Niederlechner, er kommt zurück zu 60 München. Im Windschatten von Kevin Volland, also der nächste große Name. Der wird im Oktober 35. Das war natürlich auch ein Thema bei diesen Gesprächen, dass da mit Kevin Volland, der wird jetzt Ende Juli 33, Flo Niederlechner wird 35. Das ist durchaus ein höheres Alter im Profifußball. Fairerweise muss man das aber auch sagen. Und ich finde, das gehört sich auch. Es gibt keine jungen Spieler, es gibt keine alten Spieler, es gibt nur gute Spieler. Und da kommen wir jetzt auf die Thematik, die du ja schon angeschnitten hast mit der Torhüterposition. Nur weil da jemand mit einem großen Namen kommt, hat er nicht gleich einen Stammplatz. Da muss sich schon gerangelt werden und ich bin auch gespannt, wie das aussieht. Haben wir dann das Sturmtuo Niederlechner-Volland automatisch? Was passiert mit Patrick Hopsch? Das sind jetzt offene Fragen. Wir haben schon mal gesagt, ist dann das Sturmtuo, ist es dann das Niederland-Sturmtuo vorne bei 60 München oder ist da noch ein Hopsch mit drin? Was passiert da? Dass man die Klasse, wenn man zwei so starke Spieler, die ja wirklich überdurchschnittlich sind für die dritte Liga, bekommen kann, mit ganz viel Identifikation, wo junge Spieler was davon lernen können, steht ja außer Frage. Aber auch die müssen integriert werden. Und ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Und ich sage ganz ehrlich, momentan wäre ich mir nicht sicher, wie der Sturm im kommenden Jahr ausschaut.
Ich bin mir da auch nicht sicher. Ich habe nur, also ich würde Patrick Hopsch nicht hergeben. Für mich ist es eigentlich der Spieler, der so am meisten immer signalisiert hat, dass er damals zu 60 wollte. Fand schon immer nicht gut, dass das irgendwie so ein Wechselspiel mit dem Schubert war, dass er in meinen Augen so wenig Chancen damals am Anfang bekommen hatte, immer dieses Hin und Her so ein bisschen. Da war ich schon ein bisschen garstig. und deswegen, also da darf mich jetzt niemand falsch verstehen. Also ja, mir ist bewusst, was Kevin Volland kann und mir ist bewusst, was Flo Niederlechner kann. Aber Patrick Hopsch kann sehr, sehr viel. Und er hat das jetzt zuletzt bewiesen, was er bei uns kann. Und deswegen ist es für mich die Personalie, die man auf gar keinen Fall gehen lassen darf. Weil ich das auch sehe, dass du vielleicht sogar durch die drei Stürmer, die du hast, kannst du viele rotieren. Du musst keine eingespielte Duo-Kombi da spielen lassen. Die können alle drei perfekt miteinander wahrscheinlich klarkommen. Deswegen, glaube ich, gibt es dir ganz neue Wege, eröffnet es dir. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Patrick Hopsch ist jetzt der Herausforderer dieses Sturmduos. Das darf nicht sein, weil Patrick Hopsch hat's richtig gut gemacht, klar. Der hat jetzt vielleicht keine Erstliga-Einsätze bis dato, aber dritte Liga kann der gute Kerl richtig gut performen. Das müssen die anderen zwei auch erstmal zeigen, ob sie in der dritten Liga performen können.
Stammplätze müssen sich erspielt werden.
Deswegen, also Ligen sind unterschiedlich.
Ja, Spielstile sind auch unterschiedlich. Ja. Flo Niederlechner kennt die dritte Liga aus seinen Anfangszeiten noch. Klar, auch die hat sich weiterentwickelt, da sind mittlerweile andere Mannschaften drin. Der Spielstil hat sich ein bisschen verändert, aber der hat diese Luft schon mal geschnuppert. Und du warst jahrelang
weg. Ja. Genau, aber du warst auch jahrelang weg. So.
Also es ist ein Wiedereinfinden in dieser Spielklasse. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, jetzt mal nur grundsätzlich, wenn man mal sagt, welche Verträge laufen für die kommende Saison im Löwenangriff. Wir haben schon gesagt, Kevin Volland hat jetzt einen Vertrag bis 2027. Bei Flo Niederlechner ist es jetzt nicht offiziell. Ich will jetzt davon ausgehen, den gibst du wahrscheinlich auch eher einen Zweijahresvertrag, ohne jetzt hier Brief und Siegel drauf zu geben. Was spannend ist, ein Rückkehrer, den wir ja gar nicht auf dem Schirm haben, einen offiziellen Rückkehrer eigentlich, das ist ja Elliot Muteba, der ist ja ausgeliehen an den FV Illertissen. Ja,
stimmt.
Der kommt zurück, der hat auch noch ein Jahr Vertrag. In der Offensive zusätzlich haben wir dann noch Soichiro Kutsuki, der aber in Rechtsaußen ist. Also das ist jetzt für ganz vorne jetzt nicht der große Kontrahent. Wir haben noch einen Maximilian Wolfram auf Linksaußen. Wir haben einen Morris Schröter auf Rechtsaußen. Und dann haben wir als nominelle Mittelstürmer Kevin Volland, Flo Niederlechner, Patrick Hopsch und eben auch Fabian Schubert. Dessen Vertrag läuft nämlich auch noch eine Saison. Und jetzt nur rein plakativ drauf geguckt, die schlechtesten Karten mit Abstand Fabian Schubert, der spielt nämlich überhaupt keine Rolle. Und Nachtigall, ich höre dir trapsen. Es würde mich definitiv nicht wundern, wenn da im Sommer jetzt eine Vertragsauflösung theoretisch zur Debatte stehen würde. Es würde mich nicht wundern.
Das ist im Grunde, wenn man es durchgeht, das Naheliegendste.
Ist es. Also nochmal, also ich bin kein Freund davon, Spiele einfach abzuschreiben. Ich glaube, Fabian Schubert, der hatte auch einige Probleme natürlich. Und er hat durchaus bei seinen paar Einsätzen, müssen wir jetzt gerade nochmal nachgucken, ein, zwei Buden hat er ja gemacht. Es ist jetzt ja nicht so, dass er es gar nicht kann. Aber er hat einfach bei 60 kaum eine Rolle mehr gespielt. Witzigerweise, er kommt trotzdem insgesamt auf 24 Saisoneinsätze. Zwei Buden hat er gemacht. Aber jetzt halt, seinen letzten Einsatz hatte er bei der 0-1 Niederlage in Osnabrück Ende März. Seitdem war er bis auf das 2-2 in Ferl gar nicht erst im Kader. Und ansonsten war er halt maximal Joker. Also wir reden hier von Einsatzzeiten von 1 Minute, 6 Minuten, mal 20 Minuten, dann 5, 11, 9, dann zweimal Startelf, dann aber wieder raus. Dann wieder 1, 5, 1, 13. Wirklich nachhaltig Eindruck hinterlassen hat er halt einfach nicht. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und wenn man sich jetzt diese Auflistung des Kaders einfach anguckt, muss man konstatieren, er wäre momentan das schwächste Glied in der Kette.
Und darf ich noch was draufsetzen?
Setze.
Ich würde gerne Dixon Abiyama auch noch halten. Weil die vier zusammen, das ist ja geisteskrank in der dritten Liga.
Ja.
Wie geil kann das sein?
Also die Möglichkeiten, die sich dir da geben, da würden sich andere Drittligisten oder ein Großteil der Drittligisten wahrscheinlich die Finger
danach ablecken. Ja, und vor allem ist 60 vielleicht dann auch gar nicht mehr so lesbar, weil du hast halt verschiedene Kombinationen, wie du dein Duo da vorne besetzen kannst. Und wenn das homogen gestaltet ist, dass die wirklich gut aufeinander klarkommen, dann kannst du da in jedem Spiel anders rumwirbeln, wenn du alles richtig machst.
Wenn du alles richtig machst.
Genau.
Ich glaube, da stellt sich dann auch ganz schnell eine Charakterfrage. Ich möchte jetzt niemanden aus dieser Riege den Charakter absprechen, aber da sind natürlich auch Egos dabei. Da sind Herzblut-Löwen jetzt mit dabei, die auch dekoriert daherkommen. Das musst du orchestrieren.
Ja, und es ist doch auch okay, wenn jeder ein bisschen angesäuert ist, wenn er nicht spielt, weil das wäre ja der falsche Spielercharakter, der sich da einfach hinsetzt und nichts sagt. Aber meine Mitspieler können nichts dafür. Der Trainer hat die Entscheidung getroffen. Und wenn solche vier Kaliber eine coole Einheit werden, dann kann es richtig geil werden.
Das Potenzial ist definitiv da und du hast die Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist, also wenn man mal jetzt die letzten Wochen guckt, was die Löwentransfers für einen bundesweiten Wirbel ausgelöst haben.
Ja, das ist krass.
Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Also 60 ist wahrscheinlich spielermäßig mit diesen Verpflichtungen durchaus das heißeste beobachtete Eisen in der dritten Liga mitunter, sage ich jetzt mal.
Und Problem ist, da muss natürlich auch was folgen.
Ja, also natürlich ist die Erwartungshaltung jetzt gestiegen. Da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Ich glaube, man wird einen Teufel tun und den Aufstieg als Ziel ausgeben. Ich glaube, wird man nicht machen. Aber du siehst, was auf dem Papier für ein Potenzial da ist. Also das.
Stimmen die Trainer nicht auch davor mal ab, wer der Aufsteiger sein wird?
Es gibt die traditionelle Umfrage. Ich bin mal gespannt, was da dann Ende Juli, kurz vor Saisonstart, da kommt. Ich wage die Prognose, eine Handvoll Löwenstimmen werden da drin sein.
Ja, wenn eine Handvoll reicht.
Gehen wir mal fest davon aus. Dazu passt, also wie gesagt, wir nehmen Montagabend auf. Vielleicht ist, bis diese Folge rauskommt, am Mittwoch schon Klarheit geschaffen. Vitus Eicher da oder auch die Vertragsverlängerung von Patrick Klöckner. Das sieht ja auch sehr, sehr stark danach aus.
Die Nummer von Vitus Eicher, die kriegt der Christian Werner jetzt ganz schnell von Flo Niederlechner, wenn die schon den gleichen Netflix-Account haben.
Magenta Sport-Account, wenn, dann machen wir Werbung für die
richtigen. Ah ja, richtigen, sorry. Tut mir leid, ich teile mir nur den anderen Account.
Ja. Nee, und also das ist dann... vielleicht ist es bis dahin auch schon geklärt, aber Patrick Löckner sieht ja auch noch Verlängerung aus und ich glaube, alles andere wäre ja auch Quatsch. Da musst du dich jetzt einigen. Da musst du jetzt Nägel mit Köpfen machen.
Der Mann ist der Trainer für uns.
Das wirkt stimmig. Das wirkt von vorne bis hinten stimmig. Grundsätzlich bin ich auch gespannt, was sich sonst noch an der Vertragsfront so ein bisschen tut, denn wir reden immer auch noch über notwendige Vertragsverlängerung. Du musst junge Spieler weiterhin einbauen. Du musst versuchen, Verträge zu verlängern. Nicht nur wegen der Vertrauensbasis, sondern auch, um einfach eventuelle Abgänge finanziell abzusichern. Wenn, dann musst du da, das ist das Modell, was du hast. Ich hoffe ganz stark, dass das in den nächsten Wochen, dass da auch noch ein, zwei Vollzüge vermeldet werden. Ich halt das für sehr, sehr wichtig, weil nur jetzt auf den Niederlechner, Jakob, Volland, eventuell Eicher Schwung zu setzen, das wäre falsch. Du musst auch gucken, dass du langfristig noch Sachen, die Weichen stellst. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Auch wegen der Identität. Da kommen neue Gesichter. Du musst neue Gesichter formen. Die können mit Hilfe der alten Gesichter reifen und mitgenommen werden und angeschoben werden. Das kann funktionieren. Aber du musst jetzt auch nachhaltig da Sicherheiten schaffen. Das ist weil sonst bist du ganz schnell bei einem wackeligen Konstrukt. Und da musst du aufpassen.
Total.
Da musst du richtig, richtig aufpassen. Was ich auch irgendwie ganz witzig fand, oder irgendwie finde ich es vielleicht finde es auch ich ein bisschen witzig. Natürlich war die Vorstellung heute von Flo Niederlechner vor der aktuellen Sponsorenwand. Da läuft hinten noch 11 Team Sports und Nike durch. Sie werden aber in diesen Trikots ja nie spielen, weil 60 einen neuen Ausrüsterpunkt bekommen mit dem spanischen Hersteller Yoma. Wer Yoma nicht kennt, das ist eine spanische Marke, die haben durchaus auch schon andere Vereine ausgerüstet, momentan in, ja, auf deren
andere Vereine, ja, da kommen wir gleich noch drauf,
momentan die TSG Hoffenheim, Swansea City, den RSC Anderlecht, Atalanta Bergamo, den FC Villarreal, den FC Getafe, FC Turin, Hellas Verona, auch die rumänische Fußballnationalmannschaft und das Team von Anja haben sie mal ausgerüstet, dein Volleyballteam.
Unser ganze komplett. Komplett.
Ja.
Also, was hängen geblieben ist, bestellt früh.
Okay.
Bestellt früh. Und bestellt zahlreich. Nicht das, was zwischendurch aus ist. Aber das ist, mein Status quo ist von vor 4 Jahren. Es kann sich ja viel geändert haben.
Ich will jetzt mit deinem Volleyballverein Löwen, nicht zu nahe treten, ja, aber die Richtung Löwen wird anders sein.
Ja, wobei wir ja quasi auch an dem Erstligisten gehangen haben, die da mit drüber gekommen sind. Also, aber trotzdem, und sie sind ja keine Frauen, da sind die Schnitte nicht so toll. Deswegen ist bei ihnen ja wurscht.
Naja, aber mal gucken, was die Trikots werden ja dann auch an die Löwinnen gehen.
Ja. Du spielst in Männertrikots, ist doch auch okay. Zwei Nummern kleiner, ist doch okay. Das muss ja im Sport nicht, also, da würden mich jetzt wieder alle verfluchen, aber es muss ja nicht immer so tailliert sein im Sport.
Jedem sein Stil.
Genau.
Was
Hauptsache, das Trikot ist pünktlich zu.
Richtig. Zwei Gedanken zum Ausrüsterwechsel. Wir haben ja in den letzten Jahren einige Ausrüsterwechsel durchgenommen. Ich sehe es als Vorteil, dass du jetzt nicht Zwischenhändler bist. Also du hast jetzt den Vertrag mit 11 Team Sports, die quasi Nike, ich bin jetzt mal böse, Nike Stangenware veredelt hat.
Ja.
Das ist jetzt nicht mehr so. 60 ist jetzt der direkter Partner von Yoma.
Grundsätzlich besser.
Christian Werner hat auch davon gesprochen, die Chance auf Individualität, glaube ich auch. Wenn man sich mal die Yoma-Trikots dieser Saison so anguckt, das sind keine Templates dahinter, die haben alle einen gewissen uniken Touch. Das sehe ich Potenzial. Ich bin gespannt tatsächlich. Ja. Und wir müssen auch darüber reden, dass die Chance auf zahlreiche Trikot-Neukäufe in diesem Sommer, in der kommenden Saison, ein Tick höher sind durch gewisse neue Spieler. Also.
Aber die Spanier haben das grundsätzlich, diese spanischen Marken, dass du da sehr coole Trikots designen kannst. Also das ist schon extrem gut gemacht bei denen.
Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt.
Ich
bin auch gespannt, ich habe es vorhin mal so fast so als gegeben schon einfließen lassen. Offiziell startet die neue Saison ja zum 1.7. Da greifen dann offiziell auch die neuen Verträge. Ehrlicherweise fangen ja aber auch die Spieler schon einen Tick früher an, für den neuen Verein zu trainieren und zu spielen. Trainingsauftakt ist Stand heute ja geplant am 22. Juni. So, da greift wahrscheinlich eigentlich der neue Vertrag des Ausrüsters noch nicht. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass man dass dieser Kontrakt endet, dass dann auch vielleicht sogar schon die neuen Trikots oder die neue Trainingskollektion schon bespielt wird. Irgendwie wäre es ja komisch, wenn du dann irgendwie noch bis zum 1.7. im Nike-Trikot spielst.
Ja,
ich halte es für möglich, aber ich bin gespannt.
Aber also eigentlich musst du für die Woche irgendwie die Zwischenlösung finden, dass das schon in dem neuen Zeug über die Bühne geht.
Ja, wir werden es sehen. Vielleicht können wir es nächste Woche schon andiskutieren. Also da ist jetzt nichts in Stein gemeißelt. Also ich könnte mir vorstellen, dass du zum 22.06. schon komplett in Yoma dastehst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du sagst, naja, okay, es gibt halt vertragliche Verpflichtungen, wir müssen jetzt noch eine Woche die alten Sachen auftragen.
Ja.
Alles schon mal gesehen. Also, da gucken wir mal. So, zum Abschluss unseres kleinen Stammtisch-Dates, liebe Anja, ich würde ganz gerne einen Blick vorauswerfen, weil wir haben jetzt ja heute schon sehr viele Blicke vorausgeworfen. Es sind mittlerweile ja einige Entscheidungen gefallen, was Aufstieg, Abstieg angeht. Es gab es gab schon Fan-Eskalationen über ganz Deutschland verteilt.
Deutschland?
Vieles ist jetzt sicher. Wir freuen uns auf zwei Rückkehrer in die dritte Liga, nämlich der SSV Ulm und der SSV Jahn Regensburg. Beide Aufsteiger direkt wieder runter. rein theoretisch könnte es ja auch sein, dass sogar der dritte Aufsteiger noch mit runterkommt mit Preußen Münster. Die haben sich allerdings nach einer relativ aussichtslosen Ausgangslage in den letzten Wochen da wirklich aus dem Keller gearbeitet. Da geht es darum, wer in die Relegation rutscht, und in Gefahr sind Eintracht Braunschweig, Preußen Münster und Greuther Fürth. Rein rechnerisch auch noch Schalke 04. Allerdings, das ist sehr unwahrscheinlich, ob das Torverhältnis ist. Also, aber rein theoretisch, diese vier Mannschaften könnten noch in die Relegation und damit auch in den Abstieg in die dritte Liga rutschen. Sicher zurück in der dritten Liga sind der SSV Ulm und Jahn Regensburg. Dann stehen ja drei Aufsteiger fest. Ich glaube, wir haben sie schon mal alle betitelt. Der MSV Duisburg kommt wieder hoch. Der 1. FC Schweinfurt kommt hoch. Und die TSG Hoffenheim 2 kommt hoch. Ja, Aufstiegsplayoffs, da deutet sehr viel drauf hin. Sicher schon in den Aufstiegsplayoffs ist der TSV Havelse. Und dann entscheidet sich zwischen dem Halleschen FC und Lok Leipzig, wobei Lok Leipzig da die deutlich bessere Ausgangslage vor dem letzten Spieltag hat. Wer könnte die dritte Liga verlassen? Da entscheidet sich,
wer verlässt sie?
Auch das wird sich am letzten Spieltag erst entscheiden. Es gibt den Dreikampf um die Aufstiegsrelegation. Da duellieren sich Cottbus, Saarbrücken und Rostock. Bessere Ausgangslage bei Cottbus. Allerdings punktgleich mit Saarbrücken und zwei Tore besser. Und den besseren Angriff. Also da könnte zum richtigen Showdown werden. Und am Ende wird es wahrscheinlich Rostock. Zwei Punkte zurück. Das wird ganz, ganz spannend. Und unten entscheidet sich zwischen, wer runtergehen muss. Ja, keine Abstiegsrelegation. Wer runtergehen muss, wer folgt Sandhausen, Hannover 2 und Haching in die Viertklassigkeit. Es entscheidet sich zwischen Dortmund 2, die sind momentan auf dem heißen Sitz. 3 Punkte Rückstand aber auch auf Stuttgart 2 und Waldhof Mannheim. Auch da kann es um die Tordifferenz gehen. Mannheim hat 46 Punkte auf Rang 15, Torverhältnis minus 1. Das ist das Beste. Dann haben wir Stuttgart 2, auch 46 Punkte minus 10. Und Dortmund hat 3 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer minus 6. Also da geht es auch um Torverhältnisse. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es da am letzten Spieltag zugehen wird.
Ja, vor allem sind die Paarungen noch interessant, gell?
Wollen wir doch mal ganz kurz auf die Paarungen gucken.
Also Saarbrücken kriegt Dortmund 2.
Mhm, das ist halt oben und unten also entscheidend.
Geht's für beide noch um was? Rostock hat's eigentlich relativ easy erwischt mit Hannover 2.
Und zwar in Hannover?
Aber aus... Ja, auswärts ist halt ein bisschen doof. Und Cottbus empfängt Ingolstadt. Und Ingolstadt will bestimmt auch noch die beste bayerische Mannschaft werden.
Dann haben wir auch noch das Duell Bielefeld gegen Mannheim. Aufstiegsparty Bielefeld. Also jetzt müssen wir noch gratulieren. Wir gratulieren Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld zum direkten Aufstieg. Das steht fest.
Ja.
Ja. Haben wir noch eine Begegnung vergessen, die kritisch ist? Stuttgart 2 gegen Rot-Weiß Essen. Das ist auch nicht so gewonnen.
Nee. Aber die Partie Dynamo Dresden gegen Haching, die schon von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt, da ist alles an dem Tag.
Da ist alles wurscht.
Ja.
Das ist wirklich alles wurscht. Ja. Also das mal so grobe zum Bild, was 60 München nächstes Jahr in der dritten Liga erwartet. Ich will jetzt nicht böse klingen, aber die Liga verliert schon an Attraktivität. Du verlierst Haching, du verlierst Bielefeld, du verlierst Dresden. Du verlierst Cottbus, Saarbrücken oder Rostock. Du verlierst möglicherweise Mannheim.
Ja.
Und das ist halt schon... Da fand ich die, also egal in welcher Konstellation das Final dann sein wird, aber wir haben jahrelang darüber gesprochen, dass die dritte Liga immer wieder an der Attraktivität gewonnen hat, weil zum Beispiel Alemannia Aachen hochgekommen ist oder Kaiserslautern runtergekommen ist. Ne? Wir haben ganz viel darüber gesprochen. Dieses Jahr sehe ich nicht so viel Potenzial. Ich möchte keinem Verein dazu nahe treten, aber es ist schon so, dieses Jahr war schöner von der Gesamtkonstellation.
Ja, jetzt ist vielleicht alles Potenzial nur bei uns.
Okay. Ein schönes Schlusswort zu dieser Stammtisch.
Manchmal denke ich mir so, red nicht immer das, was du dir denkst in
dem Moment. Ach doch, verbale Inkontinenz kann an einem Stammtisch durchaus hilfreich sein. Wir halten fest, irgendwie steht dieses Saisonfinale bei 60 München unter dem Stichwort Homecoming. Leider auch mit ein, zwei Abschieden. Aber wir werden, denke ich, nochmal das große Roundup machen, wenn alles glatt läuft, schon kommende Woche. Da brechen wir auch aus unserem Zwei-Wochen-Rhythmus nochmal aus. Dann schauen wir, dass wir alle nochmal diese Saison Revue passieren lassen und dann wagen wir nochmal den gezielten Ausblick. Dann wissen wir insgesamt ja auch schon ein bisschen mehr, wie die Liga aussehen wird. Vielleicht sind auch die ein oder anderen internen Entscheidungen dann mehr auch schon gefallen. Liebe Anja, ich bedanke mich für diese wunderschöne Date-Night heute.
Oh, wunderbar, ja.
Wir grüßen den Alex natürlich in Abwesenheit ganz, ganz herzlich. Wir verweisen an dieser Stelle auf all unsere Social-Media-Kanäle. Giesinger Bergfest findet ihr eigentlich, ja, ist nicht auf jedem Social-Media-Kanal, aber einfach mal gucken. Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Das sind die Kanäle, wo wir unterwegs sind. Dann abonniert gerne diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl, wo ihr uns hört, oder auf YouTube, wenn ihr uns zuschaut. Das würde uns freuen. Sternebewertungen freuen uns gerne auch mit ein paar Zeilen. Feedback an giesinger-bergfest@gmx.de. Ja, und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's auch über den letzten Spieltag hinaus vor allem eins: Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.